Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der heute als Predigttext vorgesehene Abschnitt aus dem Hebräerbrief im 12. Kapitel enthält 4 Ermahnungen mit ausführlichen Erklärungen und Begründungen, die den Text auf den ersten Blick erstmal schwer verständlich machen. So viele Nebensätze und Verschachtelungen, das macht uns heute Probleme, sind wir doch zumeist ungeübt mit einer Sprache, die viele Fakten mit einbezieht in einen einzigen Satz und viele Beziehungen in diesem Satz zwischen den einzelnen Satzgliedern aufzeigt. Seit einigen Jahren wird aufgerufen, barrierefrei zu sprechen und zu schreiben, so einfach, dass das jeder verstehen kann. In der Antike hatte man noch die Ruhe und die Zeit, sich auch komplizierte Gedanken zu machen und sie in einem Satz zusammenzufassen. Und man traute dem Leser auch noch zu, dass er sich auch die Zeit nahm und die Ruhe, um sich da hineinzudenken. Ich selbst schreibe den Text in solchen Fällen auf ein großes Blatt Papier, und zwar so, dass gleichrangige Wörter und Satzteile untereinander stehen, die Verben, die Nebensätze, die mit dem gleichen Wort anfangen, die Begründungen und die Beispiele. Und dann sieht man, dann ergibt sich ein Bild von Beziehungen zwischen den genannten Personen oder Fakten. Ich lese unseren heutigen Text aus dem Hebräerbrief. Darum richtet die erschlafften Hände und die ermüdeten Knie wieder auf und geht gerade Pfade mit euren Füßen, damit das Lahme nicht vom Wege abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jaget dem Frieden mit jedermann nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und sehet zu, dass nicht jemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibt, dass nicht eine bittere Wurzel aufwächst und Schaden anrichtet und durch diese die große Mehrzahl befleckt wird, dass nicht jemand ein Abtrünniger ist oder ein Niedriggesinnter wie Esau, der für eine einzige Speise seine Erstgeburt verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch, als er nachher den Segen zum Erbe erhalten wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum für eine Änderung des Sinnes seines Vaters, obschon er sie mit Tränen bei ihm suchte. Denn ihr seid nicht zu einem Berg gekommen, den man betasten kann und der in Feuer lodert und zu Dunkel und Finsternis und Ungewitter und Posaunenhall und Schall von Worten, dessen Hörer baten, dass nicht weiter zu ihnen geredet würde, sie ertrugen nämlich nicht, was angeordnet wurde. Auch wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung. Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln, zur Festversammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln aufgeschrieben sind, und zu dem Richter, dem Gott aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes Jesus und zu dem Blut der Besprengung, das mächtiger redet als das des Abels. Sehet zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Liebe Gemeinde, in diesem Abschnitt fallen mir 4 Ermahnungen auf, die auch uns heute, denke ich, hilfreich sein können. Zuerst einmal werden Menschen angeredet, die müde und erschlafft sind. Hinter ihnen liegen schwierige Zeiten der Prüfung und der Züchtigung, so wird es im Abschnitt davor beschrieben. Hinter uns liegen andere Zeiten, denke ich, schöne Zeiten, die Advents-, die Weihnachtszeit, der Jahreswechsel. Aber auch das kann dazu führen, dass wir jetzt müde und erschlafft sind. Das heißt, nichts ist schöner zu ertragen als eine Reihe, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von schönen Tagen. Also, dass wir uns jetzt auch gerade Ruhe sehen, ein paar Tage mal, wo nichts los ist. Und vor uns liegt das neue Jahr, der Kalender des neuen Jahres, der füllt sich allmählich mit neuen Terminen. Aber auch manches Fragezeichen ist da vielleicht noch, wo wir noch nicht wissen, was wohin kommt. Nun hören wir heute aus dem Hebräerbrief: Richtet die erschlafften Hände und die ermüdeten Knie wieder auf und geht gerade Wege mit euren Füßen, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern geheilt wird. Wenn man müde ist, sucht man eigentlich Ruhe und einen Platz zum Hinsetzen. Hier aber ist im Gegenteil für die Heilung Bewegung empfohlen. Wer entkräftet ist, kommt leicht ins Schwanken und kann dann den befestigten Weg verlassen und in Stolpern kommen und hinfallen. Darum heißt es hier: Richte dich auf, lass dich nicht gehen, sondern behalte das Ziel im Auge und geh auf geradem Wege weiter. Das macht dich dann gesund. Und dann folgt die zweite Ermahnung: Jaget dem Frieden mit jedermann nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn, also Gott, schauen kann. Nach dem Ruf zur Bewegung ist nun der Ruf zur Offenheit gegenüber allen Menschen und zu einer Lebensweise, die Gott gefällig ist, die mit Gottes Existenz rechnet. Das Gegenteil von heilig ist profan, das Alltägliche außerhalb des Tempels. In der Antike gab es geweihte Gegenstände und Personen, die mit der Weihung Gott oder den Göttern gehörten. Was nicht durch einen solchen feierlichen Akt dem Gott übergeben wurde, das war profan, alltäglich, austauschbar, etwas, mit dem man alles machen konnte, was aber dadurch auch gefährdet war und nicht geschützt war. Geweihtes dagegen stand unter dem Schutz Gottes, und darum brachten die Menschen alles, was ihnen besonders am Herzen lag, in den Tempel, um es weihen zu lassen. Nicht nur Gegenstände, sondern auch ihre Kinder, ihre Tiere und sich selbst in ihren Beziehungen, ihren Ehen und auch mit dem Versprechen, nicht zu heiraten. Das alles gibt es bis heute. Gerade in diesen Tagen lassen ja katholische Christen ihre Wohnungen segnen und sichtbare Zeichen über der Wohnungstür anbringen, zum Zeichen, dass sie eben gesegnet sind und damit Gott geweiht. Im Hebräerbrief wie im Neuen Testament überhaupt geht es nicht um Gegenstände, sondern um uns selbst. Wir sollen geheiligt sein, Gott geweihte Menschen. Wir stehen damit unter seinem Schutz, aber er erwartet von uns auch, dass wir ihm keine Schande machen und uns von aller Beschmutzung moralischer Art fernhalten. Und wenn wir doch beschmutzt sein sollten, dass wir uns reinigen. In den Tempeln damals geschah es durch das Blut der Opfertiere, und in manchen Ländern gibt es das bis heute, zum Beispiel in Indien. Wir sollen wissen, dass das Blut Jesu uns reinigt. So stehen wir nicht unter Druck, sondern wir finden unseren inneren Frieden mit uns selbst und mit Gott und können so auch in Frieden mit anderen Menschen leben und den Frieden mit ihnen suchen, wer sie auch seien. Die dritte Ermahnung finde ich besonders bemerkenswert in ihrer Formulierung. Da heißt es: Sehe zu, dass nicht jemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibt, dass nicht eine bittere Wurzel aufwächst und Schaden anrichtet. Hinter der Gnade Gottes zurückbleiben. Das Wort meint, da ist einer, der zurückbleibt, das ist nicht der Faulpelz, der die anderen arbeiten lässt, sondern das ist der Aufseher, der die anderen im Blick hat, die arbeiten und aufpasst, dass sie gut arbeiten. Wir sollen also nicht so sein, dass wir hinter Gott zurückbleiben und begutachten, was er tut. Nämlich, wie gnädig er mit anderen Menschen ist und das dann kritisch sehen. Die Vorstellung ist also, wir sind unterwegs, wir sind in Bewegung und es ist gut, wenn wir mit Gott auf einer Ebene sind, wenn wir also neben Gott herlaufen und akzeptieren, wie gütig er mit anderen ist. So bleiben wir in seiner Nähe, in dem von ihm geheiligten Bereich und sind selbst geheiligt und damit in Frieden mit Gott, mit uns selbst und mit anderen Menschen. Wenn wir aber hinter Gott zurückbleiben und aus dieser Aufsichtsperspektive dies begutachten, dann heißt es, sind wir in Gefahr. Eine bittere, giftige Pflanze könnte in unserem Herzen hervorsprossen und Bitterkeit verbreiten. Ja, und sogar zum Abfall von Gott führen. Als Beispiel wird hier Esau genannt, der für ein Linsengericht sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder Jakob leichtsinnig verkauft hat. Wie ist das mit der Bitterkeit? Spüren wir Bitterkeit in unserem Herzen? Ist diese Bitterkeit vielleicht entstanden, weil wir aus einer Aufsichtsposition hinter Gott zurückgeblieben sind und seine Gnade anderen gegenüber nicht verstehen? Halten wir wie Esau an vermeintlichen Rechten und Besitzständen fest, obwohl wir sie lange schon verspielt haben? Was wir aber haben als Menschen, die mit Gott auf einer Ebene sind, das wird im Folgenden dann sehr ausführlich beschrieben. Zuerst in Abgrenzung zum alten Israel, das einen Berg vor sich hatte, den man anfassen konnte, als Gott dem Mose auf dem Sinai begegnete. Und dann folgen 3x3 Aufzählungen, wohin wir kommen, wenn wir mit Gott auf geradem Wege sind. Das sind als erstes im Gegenüber zum Berg des Mose, der Berg Zion, dann die Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische Jerusalem. Und dann folgen auf diesen lokalen Hinweis die Personen, zu denen wir dann kommen, in der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Zehntausende von Engeln, die Versammlung der Gemeinde der Erstgeborenen, das heißt der gottgeweihten Menschen, denn alle Erstgeborenen wurden in Israel Gott geweiht. Und schließlich die Geister der vollendeten Gerechten. Von den Erstgeborenen wird noch gesagt, dass ihre Namen im Himmel geschrieben sind. Wir können auch sagen, dass wir diese Gottgeweihten sind, dass wir durch die Taufe dazu geworden sind, denn in der Heiligen Schrift ist mehrfach von diesem Buch des Lebens die Rede, in dem unsere Namen stehen. Und schließlich wird im Hebräerbrief zur Begründung dieses Nicht-hinter-Gott-Zurückbleibens Gott selbst genannt, als der Richter, als der Mittler des neuen Bundes Jesus, und es wird sein Blut genannt, das mächtiger redet als das Blut Abels, dessen Blut von seinem Bruder Kain vergossen wurde aus purer Eifersucht. Diese beiden letzten Dreiergruppen sind an ihrer Schnittstelle beim sechsten und siebten Glied verschränkt, also ineinander verzahnt worden, sodass diese Verbindung zu Gott noch deutlicher wird. Und dann folgt die vierte Ermahnung. Sehet zu, dass ihr den nicht abweist, der so redet. Es meint Leute, die sagen, ich verbitte mir solche Reden. Vielleicht, weil es zu langweilig ist oder weil es zu anstrengend ist, dazuzuhören, weil ich zurzeit keine Nerven habe, mich damit zu beschäftigen, weil ich Wichtigeres zu tun habe. Viele Gründe gibt es heute, sich nicht mit diesen durchaus nicht einfachen Texten der Heiligen Schrift zu beschäftigen und uns auf sie einzulassen. Also lasst mich damit in Ruhe. Im Griechischen ist hier ein Wort benutzt, in dem das Wort parallel steckt. Zwei parallele Linien, wir kennen das, sie haben immer den gleichen Abstand zueinander. Wenn ich mich auf die eine Linie stelle, dann kann ich die andere sehen, aber es kommt zu keiner Berührung, zu der Graben, der zwischen uns ist. Der ist wie eine Grenze, wie eine unüberbrückbare Grenze. So sollen wir Gott nicht anschauen, nicht aus der Distanz, um ihn so auf Distanz zu halten und eben auch ablehnen zu können. Als getaufte Menschen, als Gott geweihte Menschen dürfen wir mit ihm und mit allen anderen Menschen eins sein, innerlich und so offen für die anderen. Liebe Gemeinde, lasst uns nicht hinter Gott zurückbleiben, sondern an seiner Seite durchs Leben gehen, durch diese Welt und dadurch das als Geheiligte in dieser profanen Welt das Heilige spürbar machen. Denn hier ist nicht vom Rückzug in das eigene Heiligtum, die eigenen vier Wände die Rede, nicht von einem Schutzraum, wie in einem Atombunker es ist, in den man sich zurückzieht, wenn die Welt um uns herum zusammenfällt. Hier sind wir aufgerufen, uns in Bewegung zu setzen, loszugehen und neben Gott zu laufen und ihn nicht zu kritisieren, dass er so gütig ist. Gott schenke uns diesen Blick Gottes auf uns, die anderen Menschen und unsere Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.